Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Es sind auch viele Hoffnungen mit diesem Heimspiel verbunden, auch in Sachen Inklusion und Selbstbestimmung. Zum Beispiel bei dem deutschen Fußballer Ralf Andrasch, der heute Abend für die 7000 Athletinnen und Athleten den Olympischen Eid sprechen wird. Er hat eine Botschaft an die Menschen in Deutschland.
Menschen mit Beeinträchtigung haben immer gutes Potenzial auch. Und man sieht es ja auch im Sport, bei den Spielen her, dass sie ja auch mithalten können. Man muss halt stark sein und aufbauen und Vertrauen geben. Und vor allem, dass wir auch Menschen sind.
Ralf Andrasch ist der Protagonist in einer aktuellen Episode unseres Podcasts Players. Da erzählt er aus seinem Leben und was der Sport bei ihm bewirkt hat. Die Folge haben wir in einfacher Sprache produziert. Players gibt es in der kostenlosen DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und über das Gefühl vor der Eröffnungsfeier konnte ich mit dem Leiter der deutschen Delegation sprechen. Tom Hautal ist Bundestrainer Bildung bei Special Olympics Deutschland. Und ihn habe ich gefragt, was ihm dieses Heimspiel in Berlin bedeutet.
Ja, für mich ganz persönlich ist das tatsächlich wirklich was sehr Besonderes. Das ist ja nicht nur in Deutschland, sondern auch noch in meiner eigenen Heimatstadt Berlin. Und wir haben jetzt insgesamt 7 Jahre darauf hingearbeitet. Und auch in der Zeit davor Weltspiele im eigenen Land. Das war immer, ja, wahrscheinlich bei vielen, die sehr lange bei Special Olympics dabei sind, im Hinterkopf, wenn wir ins Ausland gereist sind, zu internationalen Spielen, haben wir, glaube ich, viele. Und ich glaube, der Geschäftsführer hat es neulich auch mal gesagt in einem Interview, so im Hinterkopf war immer, das wäre schon toll, wenn wir das einmal in Deutschland erleben dürfen. Und dass das jetzt tatsächlich so unmittelbar vor der Tür steht, dann noch in der eigenen Heimatstadt, das ist schon was sehr Besonderes. Und man merkt einfach auch bei Familie, bei Freunden, dass sozusagen die Aufmerksamkeit, auch die Aufregung, die Wahrnehmung auch wirklich für das, was ich seit vielen, vielen Jahren mache, jetzt in den letzten Wochen und Monaten enorm gestiegen ist. Und deswegen bin ich auch ganz persönlich wirklich voller Vorfreude und kann den Samstag kaum erwarten.
Jetzt hat mir einer Ihrer Athleten erzählt, gerade auch beim Fußball, da gibt es eigentlich sonst wirklich nur wenige Zuschauer. Das sind die gar nicht so gewöhnt, dass so ein großes Publikum da ist. Sie waren ja aber auch schon 2-mal Delegationsleiter des deutschen Teams bei Weltspielen. Was macht das denn mit dem Team, wenn es plötzlich das ganz große Stadion ist?
Ja, das ist tatsächlich eine Aufgabe auch in der Vorbereitung. Die Athletinnen und Athleten, ja, zu sensibilisieren dafür, sie wirklich auch mental darauf vorzubereiten. Denn genau wie Sie es gesagt haben, ne, die Athletinnen und Athleten haben nicht nur die Aufregung, jetzt Deutschland zu vertreten bei der größten Veranstaltung, die es weltweit für Menschen mit geistiger Behinderung gibt, mit einer hohen öffentlichen Aufmerksamkeit, jetzt auch noch zu Hause, auch vor Freunden und Familie, sondern es gibt eben tatsächlich auch wahnsinnig große Stadien, viele Zuschauende. Und das sind Dinge, die natürlich unsere Athletinnen und Athleten auch beeinflussen können vor Ort, ja, was ihr Leistungsvermögen vielleicht einschränken könnte. Und wir haben sozusagen versucht, das eher ins Positive natürlich zu drehen in der Vorbereitung, sie wirklich mental darauf vorzubereiten, damit sie quasi mit dem Applaus, mit den vollen Tribünen einfach gut umgehen können und das für ihre eigene Leistung dann auch zu nutzen wissen. Aber wie Sie es richtig gesagt haben, ne, das ist nicht der Alltag für unsere Athletinnen und Athleten und deswegen haben wir da auch wirklich einen Schwerpunkt gelegt.
Die Hoffnung, die da mitschwingt, ist ja tatsächlich auch mehr gesellschaftliche Anerkennung, mehr in die gesellschaftliche Mitte zu rücken. Ist Ihre Erfahrung aus den anderen Weltspielen, dass da tatsächlich auch Menschen hinkommen, die sonst gar keine Berührungspunkte haben?
Das ist so, genau. Das variiert natürlich auch von Region in der Welt zu Region, von Land zu Land. Also ich glaube, es sind meine 6. Weltspiele, an denen ich jetzt teilnehmen darf. Das ist sehr unterschiedlich. Aber natürlich ist, und das kann ich jetzt für uns ja auch sagen, in der Vorbereitung der Weltspiele, das war schon Teil unserer Bewerbung, dass wirklich das Begegnungen schaffen, die unsere Athletinnen und Athleten in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken. Das war ein ganz wesentliches Thema für uns. Das ist auch eins, glaube ich, was den nachhaltigen Effekt der Weltspiele dann sichern kann, dass einfach die Aufmerksamkeit für und mit Menschen mit geistiger Behinderung deutlich verbessert ist im Gegensatz zu davor. Und das war bei anderen Weltspielen mit Sicherheit auch so. Und man sieht tatsächlich auch immer, dass dieses Begegnungen schaffen, ja, das baut tatsächlich Barrieren ab. Wenn man merkt, dass sozusagen eigentlich auch unsere Zielgruppe Sportler sind, wie du und ich. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr tolle Erkenntnis.
Sie selbst sind ja seit 2009 bei Special Olympics Deutschland tätig. Das war die Zeit, in der die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert worden ist. Wenn Sie da jetzt nochmal auf diese Zeitspanne auch zurückblicken, was ist Ihnen ganz besonders in Erinnerung, was sich auch wirklich verändert hat gesellschaftlich in der Zeit in Deutschland?
Ja, also ich glaube sozusagen, und daran arbeiten wir tagtäglich, ne, die Lebenssituation von Menschen mit einer geistigen Behinderung zu verändern. Auch wenn ich bei Präsentationen bin oder auch neue Kolleginnen und Kollegen einarbeite, sage ich immer so, der Wandel in der Gesellschaft, der zeigte sich zum Beispiel einmal bei der Namensänderung der Aktion Mensch. Die Aktion Mensch hieß ja früher Aktion Sorgenkind. Das heißt, da war ein Mensch mit Behinderung oder mit irgendwie Assistenzbedarf, das war ein Sorgenkind. Jetzt heißt die dann Aktion Mensch. Das sind, glaube ich, so Veränderungen, auch wir selbst bei Special Olympics als Organisation. Früher hieß unser Eid, lasst mich gewinnen. Doch wenn ich nicht gewinnen kann, so lasst mich mutig mein Bestes geben. Also jemand anderes, der sozusagen von außen auf die Zielgruppe schaut. Jetzt ist der Eid, ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben. Also wirklich dieser Wandel. Ja, wir sprechen nicht über, sondern wir sprechen mit den Athletinnen und Athleten und sie sprechen vor allem für sich selbst. Das sind wirklich so Entwicklungsschritte, die man jetzt in den letzten 14 Jahren absolut schon beobachten konnte. Trotzdem, das gehört auch, glaube ich, zur Wahrheit, wollen wir natürlich die Weltspiele wirklich als Motor auch nutzen, einfach in den verschiedenen Lebensbereichen, ob es der Arbeitsbereich ist, ob es das Wohnen, die Freizeit ist oder für uns natürlich dann auch der Sport, da ein Stück die Türen noch zu öffnen. Wir wollen, dass mehr Athletinnen und Athleten von uns die Möglichkeit haben, im Sportverein Sport zu treiben. Also da sind auch noch viele Schritte zu gehen, aber ich glaube, so dieser Blick von außen, eher auf die Wahrnehmung der Athletinnen und Athleten und sie selbst auch für sich sprechen zu lassen, das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Entwicklungen, die ich jetzt auch in meiner Zeit in den letzten 14 Jahren hier beobachten konnte.
Geht es Ihnen da gesellschaftlich schnell genug? Also ich meine, es ist ja nach wie vor so, dass Menschen mit geistiger Beeinträchtigung oft im Alltag in Werkstätten sind und eben dann nicht in der Mitte der Gesellschaft im ersten Arbeitsmarkt, sogenannten ersten Arbeitsmarkt, gemeinsam mit Menschen ohne Beeinträchtigung arbeiten.
Ja, also ich glaube, wenn es eine Wunschwelt für mich gäbe und ich arbeite ja sozusagen, habe sehr, sehr viel Herzblut mittlerweile natürlich auch in der Zielgruppe, dann würde ich natürlich sagen, ich wünschte mir, es geht schneller. Aber ich weiß natürlich auch, dass viele Rahmenbedingungen einfach auch erst geschaffen werden müssen, dass viele Dinge auch nicht von heute auf morgen gehen. Ich glaube, das hat man ja auch im Bildungssystem mit inklusiven Klassen etc. Ich finde schon, das muss auch gut vorbereitet sein, damit es dann auch funktioniert. Und deswegen glaube ich natürlich, wir kämpfen mit den Athletinnen und Athleten für ihre Interessen. Aber ich weiß auch, dass das natürlich Prozesse sind, dass da auch Veränderungen nicht von heute auf morgen möglich sind. Und wir hoffen trotzdem, dass natürlich die Weltspiele da jetzt vielleicht auch das ein oder andere nochmal beschleunigen. Die Jahre der Pandemie, da war unsere Zielgruppe tatsächlich eine der betroffensten, ja, weil eben zum Beispiel Einrichtungen der Behindertenhilfe dann mit Pflegeeinrichtungen gleichgestellt wurden. Deswegen waren da sehr strikte Corona-Regularien. Der Sporttreiben war in den Werkstätten dann verboten. In dem inklusiven Sport zum Beispiel, wo Menschen mit und ohne Behinderung bei uns gemeinsam Sport treiben, die kommen natürlich aus anderen Einrichtungen. Die durften gar nicht zusammenkommen, weil eben diese Kohortenbildung im Infektionsschutzgesetz vorgesehen war. Also das waren natürlich auch Dinge, die das gebremst haben oder vielleicht sogar auch nochmal 1,5 Schritte wieder, wo wir ein Stück zurückgegangen sind. Und deswegen, klar, wünsche ich mir, dass es wesentlich schneller geht. Aber ich glaube, wir sind sozusagen auf dem Weg, da jetzt auch weitere Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das funktioniert. Und vielleicht erlauben Sie mir noch einen Satz, der ist mir mal ganz wichtig, weil ich glaube, und dafür rede ich auch immer, hoffe ich, sehr positiv, denn ich glaube, es braucht eben beides. Ja, es braucht die Werkstatt für Menschen mit Behinderung aus meiner Meinung. Und es braucht aber eben auch die Möglichkeit, wenn wir mal bei der Arbeitswelt bleiben, dass Athletinnen und Athleten auf den ersten Arbeitsmarkt können. Aber es schaffen auch tatsächlich nicht alle. Das ist eben auch Teil der Wahrheit. Und für mich geht es dann immer eher um dieses Wahlrecht. Es muss sozusagen die Gesellschaft schaffen, dass Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit haben, selbst zu wählen, wo sie arbeiten wollen, wo sie Sport treiben wollen. Viele Athletinnen und Athleten brauchen wirklich dieses geschützte Umfeld, ja, der Behindertenwerkstatt zum Beispiel, um da zu arbeiten und vielleicht auch dort ihren Sport zu treiben. Und dann müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass auch in den Einrichtungen Sport treiben möglich ist, dass das unterstützt wird, dass da gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer vor Ort sind. Aber wenn sie eben wollen und auch die Möglichkeit dazu haben, dann sollen sie bitte auch die Möglichkeit haben, in den Sportverein zu gehen. Dafür müssen wir dann Sportvereine öffnen. Also wirklich dieses Wunsch- und Wahlrecht. Ich glaube eben bei unserer Zielgruppe, es gibt nicht nur das eine oder das andere, sondern wir brauchen wirklich für die Zielgruppe, weil die eben sehr unterschiedlich ist, beide Varianten. Aber ich finde immer wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Athleten selbstbestimmt auswählen können, wo wollen wir leben, wo wollen wir arbeiten, wo wollen wir Sport treiben. Und das haben wir eben noch nicht.
Herr Hautal, zum Schluss noch die Frage. Sie haben bei einem Interview auf der Verbandswebsite gesagt, Special Olympics ist mehr als eine Arbeitsstelle, was so ein bisschen auch nach zusätzlichem Ehrenamt klingt, ehrlich gesagt. Können Sie sagen, was Ihre Hauptinspiration ist bei dem Ganzen?
Und das ist, glaube ich, in Kürze gar nicht so leicht zusammenzufassen. Aber ich habe es eben schon mal gesagt, also ich habe wahnsinnig großes Herzblut für die Zielgruppe. Ich habe ja selber auch lange als Trainer in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung gearbeitet. Und man bekommt einfach ein unfassbar schönes Feedback. Ja, man ist viel mehr als Trainer. Ja, man ist irgendwo vielleicht eine Art Vorbild, Vaterfigur, Freund. Ja, also man baut relativ schnell auch sehr enge Verhältnisse auf. Damit muss man sehr, sehr behutsam umgehen. Ja, man hat einfach eine sehr, sehr hohe Verantwortung, aber man bekommt eben sehr, sehr viel Authentizität zurück. Man weiß immer, woran man ist. Es gibt wirklich wahre Freude. Wenn man aber mal irgendwas vielleicht ja, aus der Wahrnehmung der Athleten nicht richtig gemacht hat, bekommt man auch sofort ein ehrliches Feedback. Und ich glaube, diese Authentizität, die, glaube ich, in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so alltäglich ist und die ist bei unserer Zielgruppe einfach immer vorhanden. Und das ist, glaube ich, was mich absolut irgendwie gefesselt hat und auch sehr mit meinem Job verbindet.